Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der, wenn nicht alles, doch sehr viel weiß darüber, wie man sich richtig ernährt. Der Hohenheimer Ernährungsmediziner Professor Hans-Konrad Bisalski. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen.
Herr Bisalski, ich habe gestern Abend zum Abendessen eine Currywurst gegessen. Habe ich damit alles falsch gemacht, was man falsch machen kann?
Sie haben wahrscheinlich alles richtig gemacht, was man richtig machen kann. Man sollte mal zunächst das essen, was einem schmeckt. Und das Problem entsteht nur dann, wenn ich jeden Abend eine Currywurst esse. Okay. Dann wird es einseitig und einseitig ist nicht richtig gesund.
Bedeutet diese innere Stimme, die jeder von uns hat, die jedem von uns signalisiert, darauf habe ich Appetit oder darauf, auf diese innere Stimme sollte man durchaus hören?
Von Zeit zu Zeit. Es gibt das Belohnungssystem, das ist für manche fatal, ja, die dann morgens eine ganze Schokolade hinlegen und sagen, bis zum Abend muss noch eine halbe da sein, aber bis zum Mittag ist sie dann schon weg. Ja. Bei anderen ist das die Salami, ja, die so scheibchenweise verschwindet. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite gibt es ja immer wieder solche Aussagen, ich muss auf mein Bauchgefühl achten. Das spielt mit einer Rolle, aber ich muss auch versuchen, das so ein bisschen, ich will mal sagen, zu erziehen.
Okay.
Denn dahinter steht ein Gehirn, was nichts anderes will als Energie und dafür auch sein Belohnungssystem mit einsetzt.
Spielt eigentlich bei der Ernährung eine Rolle, ob man das mit Lust isst oder ob man das mit schlechtem Gewissen isst?
Also ich würde sagen, im Vordergrund steht, man sollte es mit Appetit und Genuss und mit Lust essen.
Ja? Okay.
Ernährung ist nicht nur Energiezufuhr. Und wenn ich mit schlechtem Gewissen esse, dann muss ich mich hinterfragen, wie kann ich mein schlechtes Gewissen möglicherweise ein bisschen beruhigen, indem ich vielleicht was anderes mache oder was dazu kombiniere. Ja, zur Currywurst dann sage, gut, wenn ich schon die Currywurst esse, dann esse ich noch einen Salat dazu.
Okay, ja? Aber es ändert ja nichts dran, dass für ganz viele Menschen Ernährung offensichtlich ein gewaltiges Problem ist, was möglicherweise ja auch mit unserer wohlhabenden Überflussgesellschaft zu tun hat.
Na, ich denke, das Problem muss man differenzieren in das persönliche Problem und das Problem, was daraus gemacht wird. Ja, vergeht ja kein Tag, wo wir nicht hören, dass wir alle übergewichtig sind und dass wir uns alle falsch ernähren und dass dies und jenes nicht stimmt. Und der eine wählt Leitprodukte, der andere muss auf dies und jenes achten. Ich denke mal, wenn wir ein bisschen zurückblicken, die traditionelle Ernährung unserer Eltern, Großeltern, ja, war da noch nicht so stark von geprägt, wie das heute ist. Dahinter steht natürlich ein gewaltiger ökonomischer Druck, ja.
Das stimmt auf der einen Seite, logischerweise klar. Vor 50 Jahren gab es ja auch diese Werbemöglichkeit noch nicht. Aber wenn Sie diese Zeitspanne schon ins Spiel bringen, bedeutet das nicht auch, dass wir uns heute viel abwechslungsreicher und damit auch letztlich viel gesünder ernähren als die Leute vor 50 Jahren?
Das würde ich so nicht unterschreiben. Wir haben natürlich ein größeres Angebot. Geschätzt gibt es 250.000 verschiedene Lebensmittel. Das Problem ist nur, es hat sich vieles auch im Sozialbereich verändert. Wo wird heute noch gekocht, wirklich?
Ja.
Wo sind Familien, ob der nur abends gekocht wird oder mittags, ist eine Frage, wer und wie viel arbeitet in der Familie. Also da würde ich mal sagen, da hat sich einiges geändert. Und das führt natürlich dazu, dass wir in einer, würde ich mal sagen, viel schnellerlebigen Zeit eher auch zu dem Fast Food, also zu dem schnellen Essen greifen.
Was nicht unbedingt gesundheitsfördernd ist.
Auch wieder. Wenn ich es jeden Tag mache, wenn ich mal Fast Food esse, überhaupt nichts gegen zu sagen.
Aber nicht jeden Tag.
Aber nicht jeden Tag.
Professor Hans-Konrad Bisalski ist Ernährungsmediziner und vertritt die These, jeder von uns hat seine eigene Ernährungsbiografie. Bedeutet, wir kriegen schon im Mutterleib so eine, oder wir kommen auf die Welt mit so einer genetischen Grundausstattung?
Wir haben eine gewisse Prägung und dazu, nur um es kurz zu unterscheiden, die genetische Grundausstattung, die wir haben, die ändert sich nicht. Gene können sich durch Mutationen ändern, wenn daraus eine bestimmte Eigenschaft wird, dauert das Tausende von Jahren.
Aha.
Bestes Beispiel ist eben die Laktosetoleranz. Wir haben uns an Milch angepasst, das hat etwa 5000 Jahre gedauert.
Okay, was ändert sich schneller?
Was sich viel schneller ändert, ist die Ablesbarkeit der Gene. Das nennt man Epigenetik. Epi heißt drunter, ja.
Mhm.
Das heißt, ob ein Gen jetzt abgelesen wird und daraus ein Hormon wird oder ein Eiweiß oder was auch immer, das hängt davon ab, wie die Gene geschaltet sind. Und diese kleinen Schalter, die können im 1000-Tage-Fenster von der Konzeption bis Ende zweiten Lebensjahres gesetzt werden.
Also, ich komme ja mit Genen auf die Welt. Was bedeutet es für mich und für mein weiteres Leben, wenn meine Eltern entweder dick sind oder dünn?
Na gut, ich meine, man kann beides, muss man dazu sagen, muss keinen Einfluss haben. Es gibt einen Ansatz der Epigenetik, der sagt, das, was das werdende Kind vor allen Dingen in den ersten 8 Wochen der Schwangerschaft erlebt, das heißt, wie die Mutter sich ernährt, hat Einfluss auf die Bildung dieser epigenetischen Schalter und damit eben auf die spätere Ernährung und Entwicklung des Kindes. Ganz einfach, man muss es sich vorstellen wie eine Wettervorhersage. Das Kind kriegt eine Wettervorhersage durch die Mutter, da draußen sieht's so aus.
Aha.
Und jetzt wird die Epigenetik so funktionieren, dass sie sagt, na gut, wenn es dann so aussieht, dass es zum Beispiel da draußen nichts gibt, dann werde ich jetzt alle Gene stilllegen, die zu viel Energie verbrauchen und die anschalten, die vorwiegend mal richtig viel aufnehmen und viel speichern.
Das bedeutet nicht nur, ich komme mit möglicherweise mehr Fettzellen auf die Welt, sondern weil das Programm auf Not geschaltet ist, ich wachse auch nicht so gut und entwickle mich nicht so gut.
Na gut, also im Fall zum Beispiel einer wirklichen Mangelernährung der Mutter ist es oft so, dass die Kinder sehr klein geboren werden, erstaunlicherweise aber trotzdem relativ Fett schon im Bauch, viel Fett im Bauchraum haben. Und wenn man die dann aufpäppelt in den ersten 2 Jahren, dann fällt auf, die wachsen dann zwar gut, aber sie werden auch dick. Man nennt das Ketchup Growth, Ketchup Fett,
okay.
Dieses Phänomen. Und man kann auch sagen, bei Kindern, die eben wirklich diesen Wettervorhersagemangel erlebt haben und jetzt auf ein Umwelt treffen, wo es alles im Überfluss gibt, das ist der Widerspruch. Dann stimmt die Wettervorhersage nicht, sie ist aber geschaltet. Ja, und die Konsequenz ist, dass sie ein höheres Risiko haben, einfach dick zu werden.
Es gibt offensichtlich auch noch so eine kritische Lebensphase, was Ernährung und alles, was damit zusammenhängt, angeht, zwischen 9 und 12 Jahren. Was passiert da?
Gut, das ist der Bereich eben, wo das Gehirn auch nochmal wächst, ja, wo solche Schalter auch wieder wirksam werden, wo auch Gewebe sich nochmal, also Muskulatur, Bewegung und. Das ist hochkomplex. Die eigentliche, wirklich kritische Phase sind die 1000 Tage.
Aha.
Ja, da kann ich auch noch, wenn Sie so wollen, eingreifen, indem ich eben nicht Ketchup Growth mit aller Gewalt, mit Formula und Ähnlichem, sondern lange Stillzeit, gute Ernährung der Mutter, dann lassen sich solche Schalter auch teilweise wieder abschalten.
Wir haben uns vor der Sendung mal in Karlsruhe umgehört, welche Fragen die Leute dort an Sie stellen oder stellen möchten.
Ich bin die Dunja Wenzlawski aus Karlsruhe und ich hätte folgende Frage. Es wird häufig behauptet, dass das Essen am Abend dicker macht, als wenn ich es im Laufe des Tages verzehre. Ist das jetzt wirklich ein Gerücht? Ist es abhängig von der Tageszeit, ob ein Mensch zunimmt oder nicht?
Ich bin die Dorothea aus Sasbach und mich interessiert, ob die ganzen Leitprodukte wirklich so viel besser sind und ob da dahinter nicht andere Risiken dann sich verbergen.
Ich bin die Julia aus Karlsruhe und ich wollte fragen, was halten Sie von der Low-Carb-Ernährung?
Ich bin Thomas aus Leipzig und mich würde interessieren, ob reine vegane Ernährung wirklich gesund ist.
Ich bin Waltraud Reinholz aus Karlsruhe. Soll man ein Glas Wasser vor dem Essen trinken, sagen wir mal so eine Viertelstunde vorher, hat man dann hinterher weniger Hunger oder taugt es nichts?
Also, das war unsere Umfrage, wobei Herr Bisalski mir gerade aufgefallen ist, bis auf ein waren es nur Frauen, die gefragt haben. Ist Ernährung ein Frauenthema?
Würde schon meinen, ja, ja? Sehr stark ein Frauenthema. Bei Männern ist vielleicht sehr viel stärker im Vordergrund, wie groß ist das Steak,
okay,
oder wie wird gegrillt. Man sieht das ja auch in den Medien, ja, wie das adressiert wird.
Jetzt gehen wir die Fragen der Reihe nach durch. Also Essen abends. Das ist ja dieses klassische Klischee, wer abends viel isst, wird dicker als derjenige, der mittags viel isst.
Das kann man sehr einfach beantworten. Dicker wird nur der, der mehr Energie aufnimmt, als er verbraucht. Ob er das morgens, mittags oder abends macht, ist völlig egal. Es gibt Menschen, die dann schlecht schlafen, wenn sie abends zu viel essen. Und der Einzelne kann das für sich ja auch, wenn er das will, mit der Waage mal ausprobieren. Nur das ist nicht so einfach, weil da müsste ich immer dasselbe essen. Und also ich würde meinen, wem es abends schmeckt, da spricht nichts dagegen. Dick werde ich nur durch eine positive Energiebilanz.
Okay, ansonsten die Frage, Leitprodukte besser als Normalprodukte?
Auf keinen Fall sind sie besser. Das Einzige, was sie haben, ist weniger Energie, die Leitprodukte. Und je nachdem, was es ist, Ja, muss ich in einem Leitprodukt auch zusätzliche Stoffe einsetzen, damit zum Beispiel ein Joghurt Light, ja, wo wenig Fett drin ist. Manche kennen das. Früher gab es die Joghurts Light. Das war so ein, wie so ein Wackelpudding, ja, bisschen Wasser. Das hat man gelöst, ja. Aber das muss man mit anderen, damit sage ich nicht, dass die gefährlich sind, aber ich sage nur, besser sind sie auf keinen Fall.
In jedem Fall ein gigantisches Geschäft mit gigantischen Umsätzen und auch erheblichen Gewinnen.
Ja, auf jeden Fall. Wie viele dieser Produkte, nicht nur Leitprodukte, auch andere.
Was ist mit der Low-Carb-Ernährung?
Ja, das ist ein Trend, der ja vor 10, 15 Jahren in den USA losgebrochen wurde. Dahinter stehen eine ganze Reihe dubioser Ideen. Es stehen auch ein paar ganz vernünftige dahinter. Wer seine Kohlenhydratzufuhr reduzieren will, momentan wird noch 50-55% der Energie in Form von Kohlenhydraten empfohlen. Das ist ja nicht nur Brot und Müsli, das sind ja viele andere Dinge auch. Der kann das tun, wenngleich die strenge Low-Carb-Diät wieder eine Ernährung ist, die einseitig ist und damit langfristig nicht gesund. Also 45% Kohlenhydrate ist durchaus machbar.
Was ist mit einer Ernährung, die rein vegan ist?
Die halte ich grundsätzlich für einseitig und nicht für gesund, weil eben nicht nur das immer wieder zitierte B12 fehlt. Es fehlt das Vitamin D, wenn die Synthese in der Haut nicht ausreichend ist. Weil es gibt keine richtigen Vitamin D-Quellen, die immer wieder genannt werden. Das ist eine Vorstufe, die der Mensch nicht verarbeiten kann. Ausnahme sonnengetrocknete Pilze, das ist eine ganz gute Quelle. Dann fehlt oft Eisen, ja, es fehlt Zink, es fehlt Folsäure. Das heißt, es sind alles Fragen, dass wir aus veganen Produkten diese wichtigen Mikronährstoffe nicht richtig aufnehmen können.
Okay.
Und um es abzuschließen, wer das für sich machen will, kann das tun. Er wird davon nicht gesünder, vielleicht wird er auch lange Zeit nicht krank. Für mich ein No-Go ist vegan in der Schwangerschaft.
Letzte Frage ganz kurz, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Das Glas Wasser vor dem Essen?
Wem es hilft, der kann es machen.
Okay. Ansonsten sehe ich gerade, dass wir eine Eilmeldung gekriegt haben. Wir warten ja auf das Urteil des Stuttgarter Verwaltungsgerichts. In Stuttgart muss die Luftverschmutzung notfalls auch mit Dieselfahrverboten eingedämmt werden. Der Nachrüstplan jedenfalls reicht nicht aus. Das hat soeben das Stuttgarter Verwaltungsgericht entschieden und damit einer Klage der Deutschen Umwelthilfe stattgegeben. Professor Hans-Konrad Bisalski, wenn ich Sie als Mediziner frage, wie finden Sie das Urteil?
Sehr gut.
Ja?
Ich begrüße das. Hätte man viel früher schon haben können und sollen.
Was ist daran gut
an diesem Urteil? Ich denke mal, die Beziehung zwischen Atemwegserkrankungen, auch gerade bei Kindern, und Luftbelastung, die ist nicht erst seit gestern bekannt. Die ist schon lange bekannt und ich denke, da ist das ein Weg unter vielen, der begangen werden muss, auch wenn es weh tut.
Ja, und diese Werte, die gemessen werden in Stuttgart, speziell am Neckartor, sind ja eigentlich seit Jahren schon dramatisch hoch.
Die gelten, soweit ich gehört habe, als die höchsten bundesweit.
Ja. Wie finden Sie diese Entscheidung des Gerichts als Dieselfahrer?
Na gut, ich habe schon lange vor, mir ein anderes Auto zu kaufen. Die wird den Prozess nochmal beschleunigen.
Okay. Die Ernährung, über die wir reden, was unser Thema ist heute Vormittag in SWR 1, Leute, die Ernährung und die Umwelt und möglicherweise auch die Umweltgifte. Spielt das eigentlich eine Rolle, ob man einen Wein trinkt, der von Trauben stammt, die an einer vielbefahrenen Straße liegt?
Na gut, es gibt immer wieder die Diskussion, inwieweit zum Beispiel die Bleiwerte da drin steigen. Ja. Das ist aber nach meiner Kenntnis, ich bin da sehr vorsichtig, ich bin kein Toxikologe, doch eher marginal. Ja? Auch wieder eine Frage der Menge. Ja? Mhm. Wenn ich natürlich jeden Tag 2 Flaschen Wein aus einem belasteten Gebiet trinke, ist das was anderes, als wenn ich ein unbelastetes Gebiet damit vergleiche.
Ja? Oder wenn ich 10 Salatköpfe.
10 Salatköpfe. Ich meine, Salat ist nochmal eine andere Sache, den sollte man gut waschen. Also die großen Salatfelder an den Autobahnen, die führen einfach dazu, dass der Salat auf seiner Oberfläche hat ja so eine leichte Fettschicht.
Ja. Ja?
Und da bleibt natürlich viel hängen. Deswegen sollte man Salat gut waschen und ich denke, dann kann man ihn essen.
Was ist mit Obst? Beispielsweise
gilt das Gleiche. Gilt das Gleiche. Der Apfel nimmt ja die Schadstoffe nicht so auf und speichert sie, wie wir uns das vorstellen, sondern die sind meist angelagert dann auch. Ja. Das heißt, Obst einfach gut waschen.
Es gibt Leute, die sagen, noch nie war die Ernährung in Deutschland zumindest oder in Mitteleuropa so gut, so ausgewogen und so gehaltvoll wie heute und heutzutage. Stimmt das?
Ich würde noch was dazu nehmen. Sie war noch nie so sicher wie heute.
Ja? Sicher?
Ja. Also da gibt es durchaus eine ganze Reihe von Belegen, wenn man sich anguckt, ernährungsabhängige, jetzt durch Ernährung verursachte Erkrankungen wie Salmonellosen, ja, also wie Durchfallerkrankungen, das ist dramatisch zurückgegangen. Natürlich gibt es immer wieder Einzelfälle, ich erinnere an EHEC, oder dass irgendeiner sich nicht an die Regeln hält und dann mit Dioxin verseuchten Fässern arbeitet und da sein Düngemittel rein. Das gibt's immer. Ja. Aber die Ernährung, kann man heute sagen, ist sicher. Die Frage, wo ich sagen würde, was den Gehalt angeht, wir haben heute die Möglichkeit, die Qualität unserer Ernährung, das heißt den Gehalt an wichtigen Mikronährstoffen und so weiter, dadurch zu verbessern, indem wir viel mehr kombinieren können. Früher hatten wir einfach sehr viel weniger, da war das schwieriger.
Und heute ist es einfacher, weil die Möglichkeiten und auch das Geld da ist?
Weil die Möglichkeiten da ist, weil das Geld da ist. Das Wissen sollte auch da sein. Eine uralte Forderung, in den Schulen endlich wirklich Ernährungsunterricht einzuführen. Und Sie sprechen das Geld an. Nicht jeder kann sich qualitativ gute Ernährung leisten.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Hans-Konrad Bisalski ist Professor für biologische Chemie und Ernährungswissenschaft an der Universität in Hohenheim. Heute Vormittag bei uns. Sie haben sich vorhin geoutet als Skeptiker bezüglich veganer Ernährung. Ein Hörer schreibt, man solle aber auch berücksichtigen, dass die sich vegan ernähren, körperbewusster seien und sport- und bewegungsbewusster sich verhalten würden.
Das kann ich mir vorstellen, dass das so ist, weil die Entscheidung, sich vegan zu ernähren, nicht immer nur aus ethischer Perspektive erfolgt, sondern sagt, ich will jetzt einfach insgesamt gesünder leben. Es gibt auch sicherlich weniger Raucher unter den Veganen. Das Problem, was ich mit der veganen Ernährung habe, ist, dass langfristig die Versorgung mit einzelnen wichtigen Mikronährstoffen gefährdet ist. Wenn ich mich nicht sehr, sehr gut auskenne oder aber eben substituiere.
Sind Sie ähnlich skeptisch gegenüber Vegetariern?
Eine gut vegetarisch zusammengestellte Ernährung, die Eier enthält, die Milch, Käse und so weiter, kann durchaus bedarfsdeckend sein. Da bin ich also nicht so skeptisch.
Wenn wir gerade dabei sind, was halten Sie von Trennkost?
Trennkost hat einen Effekt, der immer übersehen wird. Die Theorie hinter der Trennkost ist falsch. Das ist nachgewiesen. Die stimmt nicht.
Wie lautet die Theorie?
Die lautet, dass man bestimmte Eiweiß, Kohlenhydrate und so weiter trennen soll und nicht zusammenführen soll, weil wegen anderer Verdauungsprozesse. Das funktioniert so nicht. Aber was das Interessante an der Trennkost ist, wurde gezeigt, dass Menschen, die Trennkost machen, weniger Probleme beim Abnehmen haben. Aha. Die Erklärung dabei ist, wenn ich mich mit meiner Ernährung intensiv beschäftige, und das muss ich, wenn ich Trennkost mache, dann habe ich viel eher ein Gefühl, wie viel ich esse. Und steuere von der Seite aus vielleicht etwas, gerade wenn ich abnehmen will. Ja, das wäre der einzige Grund zu sagen, man kann auch mal Trennkost machen.
Okay. Haben Sie eigentlich, wenn ich so persönlich fragen darf, jemals in Ihrem Leben eine Diät gemacht?
Eine echte Diät nicht. Ich habe mal...
Eine falsche?
Was ist eine falsche Diät? Nein, ich habe mal, das weiß ich, es versucht mit Null-Diät.
Fasten?
Ja, richtig, Fasten. Am dritten Tag habe ich nachts von großen Broten und Würsten geträumt und damit war das schon vorbei. Aber ich denke, das macht jeder mal. Ich meine, ich bewege mich ja auch in einem Body-Mass-Index zwischen 25 und 28 immer hin und her.
Da sind Sie krank.
Das bin ich sicherlich nicht.
Qua Definition.
Qua Definition, ja. Das ist gerade das Risiko, was wir beachten müssen. Wenn wir immer wieder hören, Übergewicht nimmt zu. Der Body Mass Index zwischen 25 und 30, ja, ist ein Bereich, in dem das in Anführungszeichen Übergewicht durch Muskulatur mit mehr Muskulatur kommen kann. Beste Beispiel, Schwarzenegger als Terminator hat er 31 gehabt. Als Governor hat er auch 31. Wenn man sich die Bilder ansieht, wo er am Strand steht, dann ist dann die Terminator-Muskulatur in den Bauchraum gerutscht.
Okay.
Ja?
Und hat sich verdoppelt.
Das heißt, der Body-Mass-Index ist eigentlich, das wissen alle, die mit Ernährung zu tun haben, eher ungeeignet. Das ist der Bauchumfang, weil das ist das Bauchfettgewebe, was die Probleme macht und nicht das, was auf den Hüften sitzt.
Okay, um nochmal auf die Diät zu kommen, also das war's dann. 2 Tage gefastet, nachts geträumt von den Würsten.
Richtig, und dann habe ich gedacht, ich lasse das lieber. Ich will mal so sagen, ich achte drauf, dass ich bestimmte Lebensmittel nicht im Überfluss, also fette Würste und Ähnliches, das gehört bei mir eigentlich nicht dazu.
Wir wollten noch ein bisschen ausführlicher über Diäten sprechen, abgesehen davon, dass Sie die eine Diät bereits nach 2 Tagen abgebrochen haben, was vermutlich schon länger zurückliegt.
Ja. Fasten ist keine Diät. Ja. Also Fasten kann sehr sinnvoll sein und da macht man ja auch Suppen und sowas dazu. Aber bei Diäten, vielleicht muss man einfach streng unterscheiden, eine Diät heißt ja per Definition eine Ernährung, die etwas weglässt.
Ja.
Das versteht man unter Diät. Also früher die klassische Diät für Diabetiker, die dann eben bestimmt, da gab es die Diabetesprodukte noch, die gibt es heute kaum noch, die eben einfach weglässt.
Ja.
Und wenn ich mir heute Diäten gerade im Bereich Gewichtsreduktion ansehe, dann gibt es viele, die mit irgendwelchen Pülverchen arbeiten, Mahlzeiten ersetzen oder aber die mysteriöse Pillen empfehlen, die dann entweder das Fett aufnehmen, damit es nicht verdaut wird. Und gibt's alles Mögliche. Was man grundsätzlich sagen kann, all diese Diäten, ja, ich würde sie noch nicht mal als Diät bezeichnen, sondern all diese Verfahren, um das Gewicht zu reduzieren, übersehen, dass wir unsere Ernährungsgewohnheiten einfach ein bisschen ändern müssen. Und da gibt es nun Selbsthilfegruppen, die ganz gezielt darauf setzen. Was kann ich machen? Etwas weniger Kohlenhydrate. Oder wie kann ich zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal das Beispiel der Currywurst. Ja? Wie kann ich damit umgehen? Ja? Da wird dann mit Punkten gearbeitet. Das halte ich für einen vernünftigen Ansatz, weil das ist etwas, was mich ein bisschen erzieht oder umerzieht.
Gut, auf der anderen Seite, wenn Sie im Internet gucken, da finden Sie 1000 Erfolgsgeschichten von Menschen, die Ihnen erzählen, dass sie innerhalb von 4 Wochen, keine Ahnung, 13 oder 17 Kilo abgenommen haben.
Ja, das sind Geschichten, die auf ihren Wahrheitsgehalt natürlich nicht geprüft sind. Aber bei jemand, der also wirklich jetzt die 3., 4., 5. Diät gemacht hat und verzweifelt versucht abzunehmen, entweder weil ihm der Hausarzt Druck macht oder der Partner, für den sind das natürlich alles letzte Rettungsanker. Ich würde sagen, das Geld kann man sich in den meisten Fällen sparen.
Auch ein Hörer fragt das gerade mit der sogenannten Blutgruppendiät.
Ja, die Blutgruppendiät, die basiert eben wie viele andere Diäten auch auf etwas mehr Mystischem. Da wird das Ganze mal in Anführungszeichen genetisch oder auf den Typus. Die Blutgruppendiät, würde ich mal sagen, ist genauso wenig gesichert wie die Trennkost. Es ist einfach nur Verwirrung auf höherem Niveau.
Gibt es eigentlich diesen sogenannten Jojo-Effekt, vor dem so viele Menschen, die eine Diät machen, Angst haben?
Den gibt es absolut. Ja, und da sehen wir wieder unser selbstsüchtiges Gehirn und wenn Sie wollen, die Epigenetik. Das lässt sich nicht so einfach austricksen. Ich muss eben einfach das einzige Ziel abzunehmen, ist die Energiezufuhr zu drosseln und irgendwann auf plus minus null zu halten. Das heißt, so viel rein, so viel raus. Das heißt, dann sollte ich anfangen, mich zu bewegen. Wobei ich dazu sagen muss, Bewegung alleine, davon nimmt man nicht ab. Davon verbraucht man Energie und die Erfahrung zeigt, also ich schwimme sehr viel, nach dem Schwimmen habe ich immer Hunger.
Ja. Ja,
die Erfahrung zeigt, dass der Körper sich diese Energie wiederholt. Aber wenn ich meine Ernährung etwas ändere und mich dann regelmäßig bewege, dann halte ich das Gewicht besser. Das beugt dem Jojo-Effekt eher vor.
Das ist erwiesen.
Da gibt es ganz gute Studien zu, ja.
Professor Hans-Konrad Bisalski und die Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer. Erste Frage nochmal Richtung Diät. Eine Hörerin möchte wissen, was Sie von dieser Diät halten, von dieser Mischdiät, 3 Tage essen, dann 1 Tag Wasser trinken.
Auch wieder, ist eine Energiefrage. Dann muss ich sie eben nicht über einen Tag sehen, sondern über 4 oder 6 Tage. Wenn ich 3 Tage lang jeden Tag 200 Kilokalorien zu viel habe und dann einen Wassertag einlege, dann kommt das irgendwann am Ende wieder plus minus null raus.
Ja,
also wer das kann, wer das macht, warum
das kann man
nicht?
Ja auch lustiger zusammen fabrizieren.
Ja.
Eigentlich. Ein Hörer schreibt, hallo, zurzeit versuche ich mein Gewicht zu reduzieren, nicht mehr als 1500 Kalorien am Tag. Gelegentlich, und jetzt kommt's, habe ich aber so einen Heißhunger, dass ich alles verschlinge, was ich finden kann. Was kann ich dagegen tun?
Also ich muss mal kurz zu berechnen, ob 1500 deutlich zu niedrig oder nur gering zu niedrig sind, müssten wir Größe, Körpergewicht und sowas kennen. Kenne ich nicht. Aber in dem Fall kann ich sagen, das ist das Gehirn, das rächt sich. Ja, dem ist das zu wenig auf Dauer. Mal ein bisschen spielen, vielleicht mal nicht 1500, 1700 Kilokalorien. Dann kriegt man das möglicherweise in den Griff.
Ja. Ansonsten gibt's die Frage, was Sie von chemischen Zusatzstoffen in Lebensmitteln halten. Und nächste Frage oder Anschlussfrage, wie gefährlich die sind.
Darüber kann man ganze Bücher lesen, über chemische. Es kommt immer sehr drauf an, was es ist. Also in vielen Fällen sind dann Geschmacksverstärker oder es sind Dinge, die Haltbarkeit von Produkten. Ja. Also nach allem, was wir wissen, sind die zugelassenen Lebensmittel mit ihren Zusatzstoffen keine Gefahr. Auch wieder in dem Moment, in dem ich einseitig werde, ja,
okay,
dann habe ich mehr davon, dann weiß ich auch nicht, ob was passiert.
Die nächste, vielleicht ein bisschen ungewöhnliche Frage: Wie viel Fleisch ist notwendig, um genug Vitamine und Spurenelemente abzukriegen, die man auf andere Art nicht kriegt?
Ich würde mal sagen, Fleisch ist, was Vitamine und Spurenelemente angeht, gar nicht so eine fantastische Quelle. Das Entscheidende ist, Fleisch enthält Zink, es enthält Eisen, es enthält einige B-Vitamine, enthält zum Beispiel ganz wenig Vitamin A und Vitamin E, ja, und auch kein Vitamin D, also die fettlöslichen. Und da kann man sagen, einmal in der Woche eine Portion Fleisch ist durchaus denkbar. Wer es zweimal macht, ist auch kein Problem. Entscheidend ist, dass Fleisch als Träger von Eisen, ja, eine ganz wichtige Quelle ist, weil wir Eisen aus Fleisch viel besser aufnehmen als aus Gemüse.
Also, um das zusammenzufassen, einmal die Woche Fleisch okay, zweimal die Woche Fleisch, siebenmal die Woche Fleisch nicht okay?
Es gibt so Zahlen, wo man sagt, wenn es über 130 Gramm am Tag geht, das sollte man ausbremsen. Und ich finde, sagen, siebenmal in der Woche Fleisch ist auch aus anderen Gründen und nicht nur aus Gründen der Gesundheit vielleicht nicht das, was wir praktizieren sollten.
Okay, wie wichtig, nächste und letzte Frage in diesem Durchgang, ist ein regelmäßig und gutes Frühstück?
Na gut, da gibt es halt ganz spannende Studien, die viele Studien zusammenfassen, die geguckt haben, wer nimmt erfolgreich ab. Und es gab zwei Dinge, es waren nicht die Diäten, es waren alle Dinge wurden ausgewertet. Zwei Dinge, die ganz wesentlich für die Erfolgreichen waren, war täglich frühstücken und täglich wiegen.
Das ist die Kombination. Es gibt, Professor Hans-Konrad Bisalski, eine ewig gültige Erkenntnis, die heißt, Schlanke leben länger, Dicke sterben früher.
Diese Erkenntnis beginnt sich im Moment schon seit einigen Jahren zu wandeln. Ja?
Das bedeutet also, konkret?
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat den Body Mass Index altersbezogen.
Aha.
Und zwar mit der geringsten Sterblichkeit. Und man höre und staune, die geringste Sterblichkeit zum Beispiel der über 65-Jährigen hat ein BMI von 25 bis 29.
Da ist man doch schon krank eigentlich.
Ja, scheinbar. Ja, werden wir krank geredet. Und es ist so, dass bereits ab dem 30. Lebensjahr die geringere Mortalität mit eben einem BMI, der in einem Bereich zum Beispiel zwischen 24 und 26 liegen kann. Ja? Das heißt, die Botschaft, wer Übergewicht hat, und um es nochmal klar zu sagen, als Übergewicht ist definiert ein Body Mass Index zwischen 25 und 30 oder 29,9, ja, dass der früher stirbt oder zwingend krank wird, kann so nicht stehen bleiben. Es ist vielmehr sogar so, dass man inzwischen lernt, dass es Schlanke gibt, die im Grunde genommen ein ähnliches Krankheitsprofil haben wie Übergewichtige, ja, also auch was Risiken angeht. Und man versucht herauszufinden, woran das liegt. Genauso gibt's Übergewichtige, die quietschgesund sind, ihr ganzes Leben lang.
Aha.
Wohlgemerkt bis Body Mass 29,9.
Darüber, was passiert dann?
Das ist Fettsucht. Ja, wenn es über 30 geht, da ist dann die Wahrscheinlichkeit zu erkranken größer. Ja. Es gibt, wie gesagt, bei alten Menschen die eben die Beobachtung, wenn sie was zuzusetzen haben, im Falle, dass sie krank werden,
aha,
ja, haben die Übergewichtigen die deutlich besseren Überlebenschancen.
Sterben kleine Menschen früher als große?
Ist eine gute und wichtige Frage. Kleine Menschen, man hat, wenn es nicht eine genetisch festgelegt ist über die Familie, man hat die Beobachtung gemacht, dass Menschen aus armen Familien häufiger klein sind. Für diese Beobachtung hat es unter anderem mal einen Nobelpreis gegeben. Und da macht man die Beobachtung, dass Menschen aus Armut, die in Armut leben, früher sterben in Deutschland Männer, die in Armut leben, 8 bis 9 Jahre früher, Frauen 5 bis 6. Und wenn die jetzt eben aus diesem Umkreis kommen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass sie kleiner sind, einfach schon geprägt durch den Mangel in der Schwangerschaft, durch den Mangel in der frühen Kindheit, ja, dann erklärt das diese Beziehung.
Wobei das ja schon dramatisch ist, dass arme Menschen so signifikant früher sterben als Menschen, die aus wohlhabenden Familien kommen.
Gut, das ist bekannt. Das hat natürlich keinesfalls nur was mit Ernährung zu tun. Das hat was mit dem sozialen Umfeld. Das hat mit vielen Dingen zu tun. Ich sage aber, wenn es der Einfluss der Ernährung, wenn ich den schon mal zum Positiven verändern kann, ja, ist möglicherweise was erreicht. Wie das gehen soll, ist wiederum eher Sache der Politik und nicht die meine.
Wir sind am Ende der Sendung. Für den, der sich in das Thema noch ein bisschen intensiver reinbegeben möchte, sei darauf hingewiesen, dass es aktuell ein Buch von Ihnen gibt, das heißt Unsere Ernährungsbiografie, mit dem schönen Untertitel und dem optimistischen Untertitel Wer sie kennt, die Ernährungsbiografie, lebt gesünder. Vielen Dank, Herr Bisalski.
Ja, ich danke ebenfalls.
Das war's in Leute heute Vormittag mit Professor Hans-Konrad Bisalski.
Eins gehört.